Die Players Championship Turniere 13 und 14 liegen hinter uns. Ross Smith und Johnny Clayton heißen die Sieger. Die beiden sind auch involviert beim Draw des World Matchplays. Darüber sprechen wir heute on Detail. Es wird also interessant.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, hier heute mit der zweiten Folge in dieser Woche, der Freitagsfolge. Und ich freue mich heute sehr auf diese Folge, denn wir besprechen die Players Championship Turniere 13 und 14 und das Draw des World Matchplays wurde gerade vor ein paar Minuten uns geliefert. Und wenn ich sage uns geliefert, dann heißt das nicht nur meiner Wenigkeit, sondern auch Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hallo Micha, hallo in die Runde an alle, die zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass diese Folge nicht schon am Mittwoch bei Patreon erschienen ist. Aber da hatten wir das World Matchplay Draw noch nicht und deswegen wollten wir das natürlich jetzt abwarten. Es ist ein ziemlich heißes Draw am Ende. Der Bundesligaspielplan kam eine Stunde vorher raus. Also ich bin ganz hibbelig heute und freue mich jetzt hier auf die Analyse. Natürlich erstmal der letzten Players Championships und dann natürlich dem detaillierten Blick auf die Auslosung.
Dann würde ich sagen, gehen wir da chronologisch rein und starten mit Players Championship Event Nummer 13. Das 13. Turnier dieses Jahr, der 13. verschiedene Sieger. Wir hatten bei diesem Turnier keinen 9 Data, es wurden 3 10 Data gespielt von Dom Taylor, Connor Scott und Dirk van Dijvenbode. Und der beste Average dieses Turniers kam im Finale von Ross Smith. 107,35 Punkte, die ihm gereicht haben, um dieses Turnier für sich entscheiden zu können. Er hatte sich da im Finale nochmal super steigern können und spielt das Finale gegen den Überraschungsfinalisten, den Mann der vergangenen beiden Tage. So muss man sagen, Wesley Plaisier als Nachrücker für die Pro Tour hatte einen super Timing an dem ganzen Turniertag. An beiden Tagen spielt hier 2 Finals. Wahnsinn.
Generell muss man sagen, an dem ersten Tag, wo Plaisier dann das Finale erreicht, da stand er zusammen mit 2 weiteren Spielern ohne Tourkarte im Halbfinale mit Andy Bolton und Cameron Crabtree. Wirklich eine fantastische Entwicklung jetzt genommen von Plaisier. An diesen 2 Tagen hat er sich nämlich letztendlich für die Players Championship Finals und auch für die WM qualifiziert ohne Tourkarte. Und mit so einem Ergebnis oder so ein Ergebnis, das würden Spieler selbst aus den Top 32 der Order of Merit mit Kusshand nehmen und davon träumen manche nur. Es hat jetzt nicht für den ersten Turniersieg gereicht, aber trotzdem, er wird sehr zufrieden sein können. Im Finale am Dienstag war es, da war er dann natürlich auch richtig knapp dran gegen Ross Smith, verliert er erst im Decider mit 7:8, 105 Punkte fast gespielt im Average. Ross Smith, du hast es gesagt, mit dem höchsten Average des Turniers im Finale, natürlich ein super Timing von ihm. Das war wirklich ein super Endspiel.
Im Decider hatten beide dann sogar noch Matchdarts, also Plaisier, ich glaube ein Dart of Tops war es, den er hätte nutzen können, um dieses Turnier auch für sich gewinnen zu können. Es war ein richtig gutes Finale, also mit Abstand das Spiel des Turniers. Ross Smith, der startet rein mit 2 12-Dartern, das war schon wirklich ein Wahnsinnsstart, führt dann auch schon 5:1. Plaisier, der kämpft sich dann noch gut rein, aber am Ende ist es Smith, der es über die Ziellinie gebracht hat und dann auch der verdiente Sieger war. Es war nicht unbedingt die allerhöchsten Average von ihm über diesen gesamten Turniertag, aber er hat sich da wirklich gut durchgekämpft, hat Stärke bewiesen, hat Durchhaltevermögen bewiesen und am Ende konnte er sich halt nochmal krönen am Ende dieses langen Tages.
Und insgesamt hat er 3 Decider überstanden, schon in der ersten Runde gegen Steve Beaton musste er über die volle Distanz gehen, danach gewinnt er gegen Jermaine Vatimena 6:4, danach der nächste Decider gegen Kevin Dutz mit 6:5, Kevin Dutz, der ja um die Matchplay-Teilnahme gespielt hat, das Vorhaben ist am Ende nicht erfolgreich gewesen, am Ende dieser 2 Tage. Danach Ricky Evans und Johnny Clayton, auch die werden mit 4:6 von Ross Smith geschlagen, im Halbfinale dann Bolton, im Finale Plaisier. Ja, so ein typischer Lauf dann auch eines Turniersiegers. Es geht ja dann wirklich selten ohne die Decider, ohne dann auch Matchstarts gegen sich. Aber es war mehr als grundsolide. Er hatte jetzt kein Average unter 92. Deswegen, da müssen wir den Hut ziehen. Und gerade im Finale die 107 zu spielen, ist famos. Und Ross Smith zum ersten Mal in diesem Jahr auch gesetzt beim World Matchplay, ist aktuell die 13 der Welt. So ein bisschen heimlich, still und leise jetzt auch auf diese Position gerückt. Ja, er hatte den European Championship Titel aus 2022. Den muss er später im Jahr noch verteidigen. Aber danach kam ja auch gar nicht mehr so viel. Und trotzdem, er hat immer mal wieder auch richtig gute Runs drin. Jetzt muss das natürlich auch irgendwie auf die größeren Bühnen noch bringen im Laufe des Jahres.
Also er ist jemand, der jetzt nach seinem Major-Sieg gar nicht mehr so die ganz großen Ergebnisse hatte, aber jemand, der mir, so würde ich es eigentlich sagen, in diesem Jahr auf der European Tour bereits sehr, sehr gut gefällt. Also hat da ja eigentlich schon konstant immer sehr, sehr gut gespielt, hatte da auch tiefe Runs. Zum Titel hat es bislang noch nicht gereicht. Anders war es jetzt hier, also musste schon sehr häufig über fast immer die ganzen Distanzen gehen oder sonst auch viele 6-4s mit dabei gewesen. Wenn man sich die Namen anhört, die du eben gerade gesagt hast, vielleicht jetzt gar nicht der allerschwerste Turnierbaum, also bis auf Johnny Clayton jetzt keiner der größeren Namen, der da raussticht, den er besiegen musste, aber trotzdem musste dich da erstmal durchkämpfen und am Ende des Tages ist er der verdiente Sieger, insbesondere auch wegen seiner großen Leistungssteigerung dann im Finale, wo er nochmal 15 Punkte draufpackt im Vergleich zum Halbfinale. Dann lass uns jetzt doch ein bisschen über unsere deutschen Starter sprechen, oder?
Und der beste von ihnen war mal wieder einer, auch ohne Tourcard. Es war wirklich das Turnier der Non-Tourcard-Holder, auch aus deutscher Sicht. Und zwar Kai Gotthardt ist mal wieder ins Achtelfinale eingezogen. Was für eine tolle Leistung. Er gewinnt zunächst gegen Jelle Klaassen mit 6-3. Klaassen, der aber auch unter 80 gespielt hat. Das ist dann auch ein Spieler von der Kragenweite Gotthardts, den er in der aktuellen Form auch rausnehmen muss. Ist ihm gelungen. In der zweiten Runde gewinnt er auch gegen Brandon Dolan. Da packt er dann nochmal so rund 10-11 Punkte im Schnitt drauf. Wirft 7-mal die 180 in diesem Spiel, was über die volle Distanz gegangen ist. Und letztendlich danach gegen Patrick Reratz hat er erneut eine Stärke bewiesen im Decider. Auch dieses Spiel gewinnt er 6-5 gegen den Niederländer. Auch da Mitte 90 im Average gespielt. Und dann geht er raus gegen Cameron Crabtree. Da hat er sich vielleicht auch noch ein bisschen was ausgerechnet, weil eben Crabtree, der es am Ende ins Halbfinale schaffte, ja auch einer ist ohne Tourkarte und trotzdem ein toller Tag von ihm. Und dass er dann nach zwei Decidern dann im Achtelfinale mit 4-6 verliert, auch hier wieder über 90 spielt, ist völlig in Ordnung.
Ja, das zeigt einfach, in was für einer guten Form und Verfassung Kai im Moment ist. Also spielt wirklich einen guten Pfeil, hat da seine Chance genutzt, war ja, glaube ich, auch nochmal der Nachrücker unter den Nachrückern, so kann man es formulieren. Also, und jetzt sprechen wir wieder einmal auf der Pro Tour über Kai als den besten Deutschen. Also, ja, wieder einmal super gespielt und auch an, ja, dem Viertelfinale ganz nah dran gewesen. Ich glaube, gegen Cameron Crabtree wäre fast noch was drinne gewesen, dann vielleicht auch irgendwann der Tank ein bisschen leer, aber grundsätzlich richtig gut. Bei Daniel Klose würde ich eher von einer soliden Leistung sprechen. Letzte 64 konnte seine Auftakthürde in der Partie gegen Barry van Peer nehmen, gewinnt dort mit 6-5. Es war jetzt nicht unbedingt das allerhöchste Niveau. Im Decider reichen ihm dann auch 21 Darts zum Match. In der Runde der letzten 64 unterliegt er Kim Heibrechts mit 3-6. Würde ich sagen, Haken hinter, solider Tag.
Martin Schindler, auch er geht in der zweiten Runde raus, verliert gegen Martin Dracht mit 5-6, verpasst da 3 Matchstarts. Das ist natürlich ein Gegner, den er im Normalfall schlägt, zumal er auch deutlich höheren Schnitt gespielt hat. Aber er hatte dann eben in den entscheidenden Moment die Doppel nicht gefunden. In der ersten Runde hat er gegen Haupai Pua mit 6-1 gewonnen, über 100 gespielt. Und das war ein schnelles Wiedersehen nach dem Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Neuseeland in Frankfurt. Florian Hempel, auch er in der zweiten Runde ausgeschieden, schlägt zunächst Chris Doby live im Stream bei PDC-TV mit 6-5. Das war ein richtig gutes Match von ihm. Hätte es auch schon früher nach Hause bringen können. Eben im 9. Leck hatte er bereits 3 Matchstarts. Am Ende bringt er den Decider in 14 Darts durch, während Doby bei 40 Punkten Reststand auch hier 780er in der Partie gefallen. 6 davon aber von Doby. Spricht dafür, dass Hempel auch einfach gute Momente für sich nutzen konnte, wie zum Beispiel ein 161er Scheck. Er verliert dann gegen Ricky Evans ebenfalls in der zweiten Runde mit 2-6. Und das gleiche gilt für Gabriel Clemens. Auch er in Runde 2 raus nach einem Sieg über Josh Payne mit 6-1 hat er den klar bezwungen, verliert er gegen Owen Bates 3-6. Auch hier ja keine Konstanz einfach, die er an den Tag legen konnte.
Paul Krone, der ist einer von 3 Deutschen, denen es schon in der ersten Runde in der Auftaktpartie der Partie der letzten 128 erwischt hat. Dort verliert er mit 5-6 gegen Danny van Treib, spielt hier am Ende, so steht es hier, einen Schnitt von über 90 Punkten, 90,55. Aber zur Wahrheit gehört, Krone, der führt 5-2, verliert dann 4 Lecks in Folge und das nicht unbedingt, weil Danny van Treib so unfassbar einen aufgespielt hat, sondern weil er in den letzten 4 Lecks, also Paul Krone, nur noch ein Average von 74,05 Punkten ans Board bringt. Also sehr, sehr bitter, diese Partie dann noch abzugeben. Lukas Wenig, der geht raus mit 2-6 gegen Willie O'Connor, war glaube ich auch im Stream bei PDC-TV. Lukas bei knapp 90 Punkten, Willie O'Connor bei über 100, ist da jetzt aktuell gerade, so wie es ausschaut, aus den WM-Plätzen rausgefallen. Kann natürlich noch alles passieren, aber genau, da jetzt vorzeitig erstmal wieder raus. Und Ricardo, der verliert auch in den letzten 128 gegen Cameron Menzies, gegen den er dann auch am Mittwoch nochmal ran musste. Es war keine besonders gute Partie von beiden, beide bei unter 90 Punkten im Schnitt. Ricardo hatte 2-1 geführt und gewinnt dann nur noch eines der nächsten 6 Legs. Ja, so ein Spiel der Kategorie eigentlich bei Mitte bis Ende 80, die man dann auf der Tour besser gewinnen sollte.
Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein paar weitere Namen durch. Michael van Gerven, der hat ja Milton Keynes jetzt ausgelassen, hat nicht gespielt, dafür aber Peter Wright nach dem auch schwachen World Cup erneut nicht gut unterwegs gewesen, verliert gegen Nick Kenny in der 2. Runde mit 5-6. Gervin Price geht auch früh raus, nachdem er ja den World Cup hat sausen lassen, verliert 4-6 gegen Andy Bolton. Und ansonsten müssen wir über Luke Littler kurz reden. 5-6 Niederlage gegen Robert Grundy, das alleine ist schon eine kleine Sensation in der 1. Runde, aber er spielt ein Average von 79 Punkten. Das dürfte das mit Abstand schwächste Match von Luke Littler in seiner Tourkartenkarriere bislang gewesen sein.
Das stimmt. Es gab, glaube ich, jetzt nagel mich nicht drauf fest, ich habe es irgendwann irgendwo gelesen, 5 Partien auf der Development Tour, also bei der PDC schon mal, wo Littler einen geringeren Average gespielt hatte. 4 davon hatte er, glaube ich, gewonnen, aber bei der PDC Profi Tour müsste das sein niedrigster Average sein. Er gewinnt auch eines der Legs in 30 Darts, das ist in der 10. Aufnahme mit dem 3. Darts. Das macht doch noch Hoffnung, dass der Mann doch irgendwie relativ menschlich ist und nicht alles nur in Grund und Boden spielen wird über die nächsten 20 Jahre. Also ja, ich denke mal, sowas kommt auch vor und Ausreißer nach unten müssen auch mal erlaubt sein und dann lieber hier bei Players Championship Event Nummer 13 als beim World Matchplay. Wer jetzt auch nochmal einen weiteren Ausreißer nach unten hatte, war Damon Hatter. Der geht raus mit 3-6 gegen Nathan Aspinall in seiner Auftaktpartie. Soweit so gut, keine Schande, aber nach seiner, ich sag mal, blamablen World Cup-Leistung wieder nur einmal bei 83 Punkten im Schnitt und gerade für einen Damon Hatter, der ja an sich ein super starker Floor-Spieler ist. Ja, also ich mache mir noch keine Sorgen, aber so ein leichtes Stirnrunzeln habe ich schon.
Vielleicht ist das Stirnrunzeln dann einen Tag später kleiner geworden, denn da ist Damon Hatter ja ziemlich weit gekommen. Sprechen wir jetzt drüber, machen wir den Haken hinter Players Championship 13 und gehen auf die 14. Es war das letzte Turnier im Race zum World Matchplay. Das heißt, wir hatten ganz besonderes, große Augen auf James Wade, auf Kevin Dutz, Mike De Decker, Kellen Ritz, Gabriel Clemens, der musste das Turnier gewinnen, um sich noch ins Matchplay zu spielen. Das waren so die Namen, auf die es sich zu gucken lohnte. Natürlich auch auf einen Andrew Gilding, der noch nicht ganz sicher war und vor allen Dingen auf Cameron Menzies, der nochmal zu einem richtig großen Lauf ansetzte. Das alles jetzt Thema hier. Johnny Clayton, erstmal müssen wir über ihn sprechen, denn er gewinnt dieses Turnier und ist damit der 14. verschiedene Sieger bei den Players Championship Turnieren in diesem Jahr. Darren Beveridge, Andy Bartons, James Harrell, Dom Taylor wurden klar besiegt. Im Viertelfinale ist dann für Martin Schindler gegen Johnny Endstation, im Halbfinale für den angesprochenen Cameron Menzies und im Finale, na klar, Wesley Plaisir. 106er Schnitt von Clayton gegen die 100 von Plaisir. Wahnsinn, der Niederländer zweimal in Folge im Finale. Für den Titel hat es nicht gereicht und trotzdem sensationelle Woche, das hatten wir eben schon erwähnt. Aber auch Johnny Clayton, der schickt sich an, auch wieder an Form zu gewinnen, um es so zu formulieren.
Ja, definitiv hat er an Form gewonnen. Ich glaube, es gibt auch niemanden, sowohl auf dem gesamten PDC-Circuit als auch bei den ganzen neutralen Fans, die Johnny Clayton wieder auf dem Winner-Circuit das jetzt nicht gegönnt haben. Also ja, Johnny Clayton, einfach jemand, den man auch nach dieser ganzen Vorgeschichte mit seinem Vater und den schwierigen Zeiten, die er hatte, das gönnt, dass er jetzt wieder zurückkommt. Und er hat ja wirklich gut gespielt. Also wenn wir einmal ganz schnell über die Averages rüberfliegen, das waren 98, 98, 101, 107, 95, 100 und 106. Also das ist ja wirklich, das ist ein richtig, richtig gutes Niveau. Der schlechteste Average war gegen Martin Schindler, 95,4. Ansonsten alles um die 100 oder darüber. Das sind richtig gute Leistungen.
Definitiv. Johnny Clayton gewinnt das Turnier nicht irgendwie. Er gewinnt es am Ende hochverdient. Und dementsprechend hat er jetzt natürlich auch in einer sehr wichtigen Phase des Jahres an Form gewonnen. Jetzt geht's ins Matchplay rein und da wird Johnny Clayton sich auch ein bisschen was ausrechnen können. Also so ein paar Runden sollte er mit dieser Form überstehen können. Ansonsten lass uns noch kurz auf den Lauf von Wesley Plaisir auch hier an diesem Tag eingehen. Er hat unter anderem Gervin Price mit einem sehr guten Timing schlagen können auf dem Weg ins Endspiel. Und bis auf das Finale hat er kein einziges Match über 93 gespielt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also er hatte dann häufig auch ein gutes Timing, gute Doppelquoten und jetzt nicht so diese astronomischen Darts. Und trotzdem, das ist dann schon alleine deshalb keine Eintagsfliege mehr, weil er ja eben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das Finale erreicht. Und wie sehr man auch diese Chance nutzen kann, ohne eine Tourcard auf die Tour zu kommen und dann so abzureißen, das ist natürlich aller Ehren wert. Und es wird jetzt sicherlich nicht über solche Leistungen am Ende für die Tourkarte reichen. Ich denke, er wird schon in die Q-School müssen, es sei denn, er hat einen Mega-WM-Lauf oder so. Aber das ist ein Spieler, von dem wir aber auch seit Jahren sagen, er hatte dann auch schon mal so einen Achtelfinal-Run bei der European Tour. Das ist ein Spieler, von dem wir sehr enttäuscht waren bei den vergangenen Qualifying-Schools, muss man auch sagen. Da hat er dann nie performt.
Ja, zur Wahrheit gehört aber auch dazu, wenn du jetzt sagst, hier Tourkarte, Q-School und so weiter, über die Challenge-Tour, wo er ja auch als Nachrücker reingekommen ist, ist er keine 700 Pfund davon entfernt, auf einem Tourkartenplatz zu stehen. Also da steht er gerade bei knapp 5.500 Pfund. Christian Kist würde sich die zweite Tourkarte mit 6.100 Pfund sichern. Also da ist gar nicht mehr so viel dazwischen. Deswegen vielleicht reicht es auch über die Challenge-Tour, aber Chance definitiv genutzt, muss man sagen. Ähnlich wie vor zwei Jahren war es ein Scott Williams, für den es dann ja sogar wirklich gereicht hat, aber ja, ist schon wirklich stark. Also das ist ein Run, da träumen andere Spieler von, deswegen richtig stark gemacht. Ja, wer auch zwischenzeitlich vielleicht noch ein bisschen auf dem Träumerkurs war, Cameron Menzies, er hat einen Lauf bis ins Halbfinale, hat dadurch James Wade ein bisschen zittern lassen. Cameron Menzies, der besiegt im Achtelfinale Luke Humphreys. Für die Matchplay-Quali wäre dann aber der Turniersieg nötig gewesen, dafür hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber ja, er war nochmal so ein bisschen näher in Schlagdistanz.
Ja, Cameron Menzies mit einem Matchplay-Debüt, das hätte ich mir auch gegeben. Also das wäre sicherlich auch eine durchaus unterhaltsame Geschichte geworden. Aber James Wade hat es am Ende dann sich retten können durch den Sieg von Johnny Clayton im Halbfinale gegen Menzies. War klar, das Matchplay-Race ist beendet. Und den letzten Matchplay-Platz sichert sich eben James Wade, der in dieser Woche noch an Kevin Dutz vorbeizieht. Dürfen wir nicht vergessen, Kevin Dutz ist eigentlich mit der etwas besseren Ausgangslage in diese letzte Woche gegangen, hat es aber nicht geschafft. Und James Wade bedankt sich am Ende auf X für den Support, hatte ja Ende letzter Woche dort etwas zu seinen mentalen Problemen geschrieben. Deswegen, ihm bedeutet das offensichtlich sehr viel, dass er das Matchplay erneut geschafft hat. Ist jetzt seit zwei Jahrzehnten auch wirklich jedes Mal dabei. Zu den Deutschen, Martin Schindler hat als bester Deutscher das Viertelfinale erreicht. Er gewinnt im Achtelfinale gegen Gabriel Clemens, der wiederum dadurch ja die letzte Matchplay-Hoffnung auch zerstört bekommen hat von seinem Doppelpartner in Frankfurt. Ja, da hätte man vielleicht denken können, ja, vielleicht lässt Martin da mal fünfe gerade sein und lässt Clemens weiter hoffen, aber er hätte ja auch, genau wie Menzies, also Clemens hätte auch den Turniersieg gebraucht. Dementsprechend damit hat man jetzt auch nicht gerechnet. Dann wäre er allerdings über den Countback tatsächlich echt noch reingekommen zum Leidwesen von James Wade.
Ja, ich glaube, 6.000 Pfund wäre es im Countback die Differenz gewesen pro Gabriel Clemens über die letzten 6 Pro Tour Events, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Also ist, glaube ich, klar und auch das einzig Richtige, dass Martin Gagger da nicht gewinnen lässt, weil ich sag mal, das wäre natürlich in gewisser Weise Wettbewerbsverzerrung. Interessanter wäre es dann nochmal gewesen, wenn das Spiel jetzt hier wirklich das Finale gewesen wäre. Also ich sag mal so, jetzt das Spiel um die Quali für Gabriel Clemens, dann hätte ich nicht in der Haut der beiden stecken wollen, um es mal so zu sagen. Ja, so sieht's halt aus. Die weiteren Deutschen, Florian Hempel, den hatten wir in Runde 3. In der Runde der letzten 32 geht er dann raus im Decider gegen Nathan Aspinall. In Runde 2 hatte er Peter Wright klar besiegt. Ansonsten war Schluss in der ersten Runde für Kai Gotthard gegen Mervyn King. Unterliegt dort im Decider. Lukas Wenig, der geht raus gegen James Wade mit 1-6. Paul Krone gegen Connor Scott mit 3-6. Daniel Klose, der geht raus gegen Michael Smith, ebenfalls im Decider mit 5-6. Und Ricardo, der geht wieder einmal raus gegen Cameron Menzies in der ersten Runde mit 4-6. Also da auch nochmal eine kleine lustige Auslosung an zwei Tagen in Folge gegeneinander in der ersten Runde.
Und beide Male verloren, das ist natürlich alles andere als lustig aus der Sicht von Ricardo Pietrezco. Ansonsten die weiteren deutschen Tourkartenbesitzer Pascal Rupprecht und Tim Wolters mal wieder nicht dabei, aus privaten und oder beruflichen Gründen. Tim Wolters hatte das ja auch dann schon vorher öffentlich gemacht, dass es wieder nicht schaffen wird. Und bei Pascal Rupprecht haben wir natürlich auch andere Verpflichtungen, die da eine Rolle spielen. Sonstige Namen außerhalb der deutschen Brille. Luke Littler in Runde 2 diesmal rausgegangen gegen James Hurrell, spielt er 89. Also es war wirklich eine vermaledeite Woche für ihn. Damon Hatter, der sendet ein Lebenszeichen, wie eben schon kurz angekündigt, erreicht das Viertelfinale und gewinnt auf dem Weg dorthin zweimal hintereinander mit 6-0, unter anderem gegen Jeffrey de Graaf und gegen Robert Owen. Und Robert Owen ist ein gutes Stichwort, denn der spielt den Monster Average der Woche gegen Ryan Searle. Wo kam die denn her? 115,8. 5 Punkte gegen Ryan Searle, der selbst nur 105 spielt, aber nur ein Leck gewinnt gegen Robert Owen. Der spielt 12-11, 13-12, 15. Ich werde schon ganz dusselig, aber das ist doch Wahnsinn. Woher kommt das?
Ja, keine Ahnung. Also es zeigt halt einfach einmal mehr, wie unfassbar dieser gesamte Circuit im Leistungsniveau zusammengerückt ist. Also die Spitze bleibt zwar immer noch bestehen, aber dieser gesamte, ich nenne es jetzt einfach mal Unterbau, also alles, was jenseits der Top 16, der Top 32 der Welt steht, da gibt es so unfassbar viele gute Spieler, die a, konstant ein gutes Niveau spielen können, aber die auch solche Ausreißer nach oben produzieren können. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier jetzt über irgendeinen Spieler, weiß ich nicht, im Dunstkreis der Top 64, Top 80, Top 100 der Welt sprechen, die auf einmal hier irgendwie 105, 110 oder sogar 115 spielen, also 115 knapp 116 ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Kaliber, aber wir sehen es auch an jemandem ohne Tourkarte wie ein Wesley Plaisir, aber hier jetzt, also 116 Punkte, da hätte sie den ja gefühlt auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Meter weiter nach hinten stellen können und der hätte trotzdem noch alles getroffen.
So sieht's aus. Robert Owen, die Nummer 78 der Welt mit diesem Monster Average. Sprechen wir noch über die weiteren deutschsprachigen Akteure. Robijohn Rodríguez, gar nicht dabei gewesen jetzt nach dem Finallauf. Der ist in Milton Keynes nicht am Start. Hat deswegen natürlich jetzt wieder ein bisschen Bodenland verloren. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig in diesem engen Tourcard-Race. Nachdem er jetzt die Grand Slam-Quali geschafft hat, konnte er da nicht draufsatteln. Bei Menzo Suljovic, der konnte nur ein ganz bisschen draufsatteln. Verliert einmal in der ersten Runde und einmal in der zweiten Runde. Also immerhin 750 Pfund eingespielt und Stefan Belmont aus der Schweiz in Runde 3 gewesen. Am ersten Tag in Runde 1 ausgeschieden, aber immerhin eine dritte Runde wieder als Non-Tour-Card-Holder. Das sind gar keine schlechten Leistungen und wir haben ja jetzt auch schon in der Mittwochsfolge gehört, dass er vor dieser Milton Keynes-Woche mehr Spiele absolviert hat bei den Players Championships als Gabriel Clemens und das spricht eben auch für einige Siege, die er einfahren konnte. Gut, Micha, wollen wir an dieser Stelle den Haken machen und uns jetzt auf das Matchplay konzentrieren?
Können wir sehr, sehr gerne machen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Also ist immer wieder schön, auf das Brot-und-Butter-Geschäft zu schauen, aber dann kitzelt es doch irgendwie auch einfach nochmal bei den großen Turnieren. Und das World Matchplay ist jetzt eben das Nächste, was ansteht. Ich habe die Tage nochmal geschaut. In der Jahresrangliste des Preisgeldes bis jetzt gerade steht auf der 1 noch relativ klar Dimitri Vandenberg, weil eben das einzige große Ranking-Major bislang, was viel Preisgeld gebracht hat, die UK Open waren. Aber jetzt mit dem World Matchplay könnte sich da einiges ändern, denn da geht's ja auch um eine ganze Menge. Und ja, ich bin wirklich heiß. Die Auslosung, die eben rausgekommen ist, die hat Lust gemacht, weil irgendwie ist alles ganz kurios gekommen.
Die Auslosung ist wirklich sensationell, sensationell unausgewogen. Das werden wir gleich besprechen. Lass uns vorher nochmal die Chance nutzen, um uns den 32 Teilnehmern ein bisschen zu nähern. Und zwar, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Jetzt bin ich mal wieder dran. Und zwar, wir haben ja wie immer bei Matchplay 16 Gesetzte. Wie viele davon waren denn auch schon im Vorjahr gesetzt? Standen also auch vor einem Jahr unter den Top 16 der Welt. Was würdest du sagen?
Ich sag 13.
Exakt richtig. Puh. Voriges Jahr waren 3 Spieler über die Pro Tour qualifiziert, die dieses Jahr gesetzt sind. Welche waren das? Was würdest du sagen?
Spieler, die gesetzt sind, die jetzt über die Pro Tour sind, die letztes Jahr gesetzt waren.
Umgekehrt. Also die 3 Spieler, die dieses Jahr neu gesetzt sind.
Ah ja, ja. Dann sage ich Stephen Bunting.
Korrekt.
Ross Smith.
Auch korrekt.
Oh, und dann muss ich einmal kurz überlegen.
Ist am wenigsten obvious, würde ich sagen, von den 3.
Damon Hatter?
Chris Dobie.
Oh nee, das hätte ich nicht gewusst. Ja gut, Masters kein Preisgeld gebracht, dann wahrscheinlich irgendwie so die Nummer 19 der Welt gewesen oder sowas. Ja,
genau,
gut,
das war halt eine knappe Kiste, deswegen.
Ja.
Und daraus ergibt sich natürlich eine Folgefrage, denn welche 3 Spieler waren im letzten Jahr gesetzt und sind es dieses Jahr nicht mehr? Davon ist einer überhaupt nicht qualifiziert.
Gary Anderson?
Nein, er ist ja dieses Jahr dabei.
Achso, es geht darum, die gesetzt waren und gar nicht mehr dabei waren. Ach so, ich dachte, die ins Proto-Ranking abgerutscht.
Es geht jetzt generell um die drei Spieler, die im letzten Jahr gesetzt waren, jetzt nicht mehr. Und davon sind zwei am Start über die Proto qualifiziert und einer ist überhaupt gar nicht mehr dabei. Der hat es auch über die Proto nicht geschafft.
Dirk van Dijvenbode?
Genau.
Gary Anderson offensichtlich nicht. Ich dachte, der wäre im letzten Jahr gesetzt gewesen und hätte es jetzt über die Proto geschafft. Ah, okay, gut. Warte, ich habe ja die Teilnehmer vor mir jetzt hier, warte mal, ich muss einmal ganz kurz, lass mich einmal auf die Teilnehmer schauen. Sag ich Ryan Searle.
Korrekt.
Und dann mein dritter Call, jetzt bin ich zwischen Gurney und Dolan und ich gehe mit Brandon Dolan.
Dolan war nicht gesetzt, nein, nein, nein.
Okay.
Keine Sorge. Das ist schon ein paar Jährchen länger her, dass der mal unter den Top 16 stand. Aber es war James Wade, der jetzt auf dem letzten Ticket über die Proto reingerutscht ist, war letztes Jahr noch die 16 der Welt.
Stimmt, ich erinnere mich. Stimmt, du hast recht. Ja,
und
du hast recht.
Jetzt haben wir natürlich, wenn wir über die Teilnehmer sprechen, haben wir auch ein paar Debütanten. Und es sind in diesem Jahr, also sind es insgesamt 6 Spieler, die im letzten Jahr dabei waren, dieses Jahr aber nicht mehr. Das ist einmal Dirk van Dijvenbode, haben wir schon gerade thematisiert, plus 5 weitere Spieler, die über die Proto qualifiziert waren, die es dieses Jahr nicht mehr geschafft haben. Und diese plus van Dijvenbode werden von 6 Spielern ersetzt. Und jetzt würde mich mal interessieren, welche Frage ist für dich einfacher zu beantworten? Würdest du erstmal über die Spieler sprechen, die in diesem Jahr neu dabei sind?
Darunter nee, ich mache erst die nicht mehr dabei sind. Weiß ich 2 schon mal sicher. Das ist Gaga und das ist Martin Lukman.
Lukman war letztes Jahr nicht am Start.
Ach Mann, was erzähl... Okay.
Das ist ein Jahr davor gewesen. Letztes Jahr war doch das schwache Lukman-Jahr.
Ich dachte, da wäre er noch drinne gewesen. Aber okay, nee. Gaga ist es definitiv nicht. Van Dijvenbode ist es nicht. Und jetzt muss ich echt überlegen. Mike De Decker?
Korrekt, sehr gut.
Das ist nicht einfach.
Auf 2 wäre ich gar nicht mehr gekommen. Also das sind wirklich Spieler, die jetzt auch nicht mal in also der Nähe einer Qualifikation
waren. Also sagst du, auf einen muss ich jetzt noch kommen und die anderen...
Einer ist ein Spieler, der auch ein Major gewonnen hat vor ein paar Jahren mal, der auch schon weit in den Top 16 war und so.
Oh. Mann, das ist wirklich gar nicht so einfach jetzt. Darf ich mir eine Weltrangliste aufmachen?
Mach das ruhig, ja.
Okay, warte mal. Da mache ich mir hier einmal ganz kurz die Weltrangliste auf. Vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher. Wer im letzten Jahr noch mit dabei war, war Dolan mit dabei?
Dolan war dabei.
Ja, hat letztes Jahr links gewonnen. Dann sage ich, Scott Williams war auch mit dabei?
War nicht dabei, nein.
Okay, José de Sousa?
Richtig, genau. Du fehlst jetzt, also dir fehlen jetzt noch 2 Spieler.
2 Spieler. Madas Rasma?
Nein.
Kim Heibrechts?
Richtig.
Und Kellen Ritz?
Nein. Ist eine Legende, die jetzt bald aufhören wird.
Eine Legende, die bald aufhören wird? Steve Beaton.
Richtig, genau. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Steve Beaton im letzten Jahr noch das Matchplay gespielt hat. Ich meine, er ist dann gegen Michael Smith sehr klar.
Bald aufhören, ne? Vielleicht mocht Steve Beaton noch ein paar Jahre.
Genau, genau. Ich dachte schon, er hatte schon befürchtet, dass du Menzo Suljovic sagen würdest. So, also diese 6 Spieler sind im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr dabei. Jetzt gibt es also 6 neue Spieler, davon 5 Debütanten.
Ja.
Also einer der Spieler feiert ein Comeback, zum zweiten Mal dabei nach 2020 und 5 Spieler sind zum ersten Mal überhaupt am Start.
Ja, ich glaube, die habe ich alle.
Ja.
Ricardo ganz safe, weiß ich.
Ja.
Rock?
Nein, Rock war im Vorjahr schon dabei.
Okay, dann Littler.
Ja.
Edhaus müsste der Wiederkehrer sein.
Nee, zum ersten Mal. Ist ein Debütant.
Ah, zum ersten Mal, okay. Van Veen, Debütant.
Ja.
Und der Wiederkehrer, Andrew
Gilding? Ein Debütant fehlt noch, ne?
Ah, okay, Andrew Gilding?
Nee.
Ryan Joyce?
Ryan Joyce ist der Rückkehrer, zum zweiten Mal nach 2020 dabei. Und ein Debütant fehlt noch.
Ein Debütant fehlt
Der war
noch?
Letztes Jahr nicht dabei, hat sich dann aber für den Grand Prix qualifiziert. Was ja selten ist, weil meistens ist das Teilnehmerfeld so gut wie identisch.
Boah, das ist nicht einfach. Dann Luke Woodhouse?
Korrekt.
Oh, meine Güte, musste ich, ich mache ja schon häufiger mal einen Quiz für dich und mache das ja auch immer dann mit so ein paar kurzen Fragen, aber hier, da musste ich jetzt wirklich gerade alles anspannen, also ja, das war nicht einfach.
Das ist aber eine gute Möglichkeit gewesen, um jetzt nochmal mit unseren Hörern hier die Teilnehmer durchzugehen, weil ich finde das immer ganz interessant, wie viel sich so von Jahr zu Jahr tut, weil das ist ja ein sehr ehrliches Race, sag ich mal. Top 16 plus die 16 besten Nicht-Qualifizierten über die Große, die es aber in diese Ein-Jahres-Proto-Rangliste nach vorne geschafft haben. Und so viel Fluktuation gibt es da gar nicht, aber es sind halt ein paar spannende Namen, weil Wade jetzt auf den letzten Drücker es überhaupt über die Proto schafft, letztes Jahr noch gesetzt war, Van Dijvenbode letztes Jahr noch Top 16 war und jetzt gar nicht mehr am Start ist, jetzt als 17 rausgeht tatsächlich und Gabriel Clemens ist dann auch schon der zweite Spieler aus den Top 30, der es nicht geschafft hat. Also nach Van Dijvenbode der zweithöchst gerankte Spieler ist Gabriel Clemens, der fehlt.
Ja, sehr ärgerlich natürlich. Dann würde ich aber sagen, ist jetzt hier meine Klausurenphase vorbei und lass uns auf Straw zu sprechen kommen, oder? Weil wir haben es eben schon angeteasert, das Straw ja macht irgendwie Spaß, weil es herrlich unausgewogen ist. Also man hat sehr formstarke Spieler gegeneinander, man hat sehr formschwache Spieler gegeneinander, wo dann einiges möglich ist. Und wenn wir das Straw jetzt mal von oben nach unten durchgehen, dann beginnt das Ganze mit Humphries Pietrzycko, die Wiederauflage der, was war es, der dritten Runde bei der WM im letzten Jahr.
Da fand das Spiel aber noch unter anderen Vorzeichen statt. Luke Humphries war noch weit davon entfernt, Weltmeister zu sein und Ricardo Pietrzycko hatte eine ganz andere Form, eine so deutlich bessere Form. Dementsprechend, ich glaube, das ist ein ziemlich horrormäßiges Los für Ricardo Pietrzycko. Er wird natürlich im Scheinwerferlicht stehen. Ich bin gespannt, ob er dadurch auch ein bisschen entspannen kann, weil er hat jetzt wirklich keinen Ergebnisdruck. In dem Spiel erwartet niemand was von ihm. Das sollte im Normalfall klar in Richtung von Humphries laufen. Mal schauen, ob Ricardo zumindest da einen adäquaten Auftritt liefert. Wenn man sich die letzten Leistungen anschaut, dann verheißt das eben nichts Gutes.
Ein bisschen enger könnte die Partie definitiv werden in der zweiten Partie und zwar zwischen Stephen Bunting und Ryan Joyce. Also da sage ich natürlich, dass ich Stephen Bunting an sich da als ja den großen Order of Merit Spieler vorne sehe, aber Ryan Joyce definitiv einer von den Spielern, die du nicht unbedingt in der ersten Runde bekommen möchtest, weil da irgendwie immer wieder auch alles möglich sein kann. Also ist jetzt auch nicht im Rahmen des Unmöglichen, dass hier auf einmal ein dreistelliger Average von Ryan Joyce am Ende der Partie steht.
Ja, ich sag mal so, als Ryan Joyce, als ungesetzter Spieler triffst du auf die Nummer 16 der Welt, das ist nominell das beste Los, sicherlich realpolitisch gesehen nicht, da hätte es noch einfachere Gegner aus den Top 16 gegeben, aber trotzdem, er wird sich eine kleine Chance ausrechnen und trotzdem, Humphries gegen Bunting in der zweiten Runde steht schon so ein bisschen drauf, würde ich hier sagen. Ich bin gespannt auf die Form von Stephen Bunting, der jetzt auch nochmal Vater wird, das hat er, glaube ich, da zusammen mit seinem Sohn bekannt gegeben auf X, also dementsprechend ja, kann man schon mal gratulieren, das ist vielleicht nochmal ein positiver mentaler Boost.
Kann man gratulieren und der Geburtstermin liegt ziemlich genau 9 Monate nach seinem Sieg beim Masters, ne? Also möchte ich nur mal hier so in den Raum werfen.
Ja gut, das ist jetzt aber, ja.
Ja gut, nächste Paarung.
Johnny weiß Clayton, ich gar nicht, gegen, was ich dazu sagen soll.
Gegen Raymond van Barneveld. Auch das wahrscheinlich ein bisschen ausgeglichener, auch wenn ich gerade auch jetzt wegen der Leistung zuletzt Johnny Clayton da schon favorisiert sehe. Also ich glaube, Johnny Clayton wird jetzt langsam, aber sicher wieder zurück zu seiner Form kommen. Und den sehe ich dann auch über die Distanz gegen Raymond van Barneveld vorne.
Glaube ich auch, zumal Raymond van Barneveld jetzt auf der Bühne auch gar nicht so viel Großes gezeigt hat. Er war jetzt auch ein paar Jahre beim Matchplay ja nicht dabei, im letzten Jahr schon und so, ne? Aber eine interessante Statistik, die Dan Dawson bei der Auslosung vorgebracht hat. In den letzten 10 Jahren hat Raymond van Barneveld 2 Spiele in Blackpool bei Matchplay gewonnen. Und das dürfte einmal der Run gewesen sein ins Viertelfinale in dem letzten Taylor-Jahr, was der gewonnen hat. Da gab es nämlich das Viertelfinale Taylor gegen Van Barneveld. Das müsste jetzt so, ohne dass ich es nachgeguckt habe, dann das Jahr gewesen sein, wo Barney 2 Spiele gewonnen hat. Dementsprechend, ja, er ist Außenseiter gegen Johnny Clayton, gegen einen wiedererstarkten Johnny Clayton. Und danach kommen wir auch schon zum nächsten Spiel mit deutscher Beteiligung, ist dann auch schon das letzte. Martin Schindler ist gelost worden gegen Dimitri Vandenberg. Und ich halte das für keine schlechte Auslosung, auch so mit der gesamten Konstellation hier, der Siegerspiel gegen Clayton oder Van Barneveld. In einer idealen deutschen Welt würde ich mir hier im Viertelfinale trauen, das zu forcieren als Martin Schindler, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also wenn wir den Martin Schindler sehen, den wir zuletzt auch auf der Bühne der European Tour gesehen haben, dann sage ich, ist hier definitiv ein Viertelfinale für Martin Schindler drinne. Traue ich ihm auf jeden Fall zu. Dimitri Vandenberg jetzt nicht die allergünstigste Auslösung, weil ja, es gibt schon noch ein paar Spieler, die einfacher zu bespielen gewesen wären auf der großen Bühne. Aber es ist jetzt eben nicht Humphries, es ist nicht Van Gerwen, es ist nicht Michael Smith in der allerersten Runde. Deswegen, ja, ich glaube, gegen Vandenberg wird schon was drinne sein und Schindler für mich eigentlich auch der leichte Favorit. Und dann gegen Clayton van Barneveld, ja, warum nicht? Also könnte was gehen.
Machen wir weiter mit der Nummer 4 der Welt, mit Gervin Price. Er spielt gegen Daryl Gurney. Das ist eine Partie, die natürlich auch gewissen Premier League-Flair versprüht, aber natürlich ist dieses Flair auch ja so ein bisschen verstaubt über die letzten Jahre, weil auf dem Papier sollte das Price schon machen. Natürlich hat er auch so ein paar Fragezeichen, die er mitbringt in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren, wenn man es so formuliert, aber gegen Daryl Gurney sehe ich ihn schon vorne. Wenngleich natürlich Gurney auch mal so ein paar richtig gute Minuten hat, aber wann hatte der zuletzt mal wirklich so ein Megaspiel auf einer Bühne gegen einen Topspieler? Das ist auch schon lange zurück, deswegen ich gehe da mit Price.
Naja, im Rahmen der Premier League, erinnere ich mich, konnte er damals schon einen ganz guten Schlag gegen Gervin Price setzen im Rahmen des Magnesium-Funkenregens, wo die sich da ein bisschen in die Haare bekommen haben nach dem Spiel. Nein, Spaß beiseite, ich sehe Gervin Price hier auch klar favorisiert. Also Gervin Price, ich glaube, jemand, den ich auch für das World Matchplay wesentlich stärker einschätze, als du ihn einschätzt. Deswegen für mich ist das gegen Daryl Gurney eigentlich eine klare Kiste.
Die Auslosung ist insgesamt gut, nicht nur in der ersten Runde mit Gurney, auch in der zweiten Runde wird er spielen gegen Ross Smith oder gegen Josh Rock. Und wenn wir dann über die nächsten Spieler, die dann da warten würden, in einem möglichen Viertelfinale gleich sprechen, dann fällt noch mehr auf, dass eigentlich alles außer ein Halbfinaleinzug schon sehr enttäuschend wäre aus Sicht von Gervin Price. Aber bleiben wir erstmal bei Ross Smith gegen Josh Rock. Haben beide eine gewisse Portion Selbstvertrauen. Josh Rock mit diesem Sieg auf der European Tour liegt noch nicht so lange zurück, hat auch in Frankfurt performt. Ross Smith hat jetzt das Proto-Event gewonnen in Milton Keynes. Das könnte ein sehr enges Ding werden. Vielleicht auch eine Partie, die in die Verlängerung geht, bis auch zum 13-12.
Ja, das ist definitiv ein 50-50-Ding für mich. Also da kommt es wirklich auf Nuancen an. Also ich könnte bei beiden Spielern die Aspekte suchen, wo ich glaube, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Bei Josh Rock seine Quirligkeit, diese unbedingte Gier, den Sieg zu bekommen, dieses Tempo, was er reinbringt, aber dann als Positives auch wieder bei Ross Smith die Ruhe, die er sich nimmt, dieser super cleane Wurfstil, in wichtigen Momenten da zu sein, vielleicht dann auch im wichtigen Moment irgendwas zwischen 161 und 170 sich rauszunehmen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Also das ist vielleicht in meinen Augen das engste Spiel zu bestimmen in diesem gesamten Draw, wer das macht.
Könnte auch qualitativ ein absoluter Showstealer werden, auch wenn es jetzt keine Partie ist, die so der Headliner eines Abends sein wird, könnte vielleicht auch auf den Sonntagnachmittag gelegt werden, aber ich verspreche mir einiges davon. Nathan Aspinall gegen Luke Woodhouse, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, gerade weil Nathan Aspinall ein paar Fragezeichen mit sich bringt, auch verletzungstechnisch keine gute Phase für ihn, eine schwierige Situation gegen Luke Woodhouse. Wird er sich aber trotzdem denken, ja, das muss mein Anspruch sein, da durchzukommen. Und trotzdem, für Woodhouse ist es natürlich auch ein super Los. Also das ist hier eine Riesenchance, beim Debüt auch vielleicht sogar die erste Runde zu gewinnen. Ich traue aber dann schon Aspinall auch einen knappen Sieg zu, weil er auch einfach ein kampfstarker Typ ist, der es dann darüber ein bisschen richten kann und vielleicht auch wird.
Also ich würde sagen, dass Nathan Aspinall für mich persönlich hier wirklich der Favorit ist. Also Luke Woodhouse auch wieder so ein Spieler, dem man ähnlich wie Ryan Joyce oder so immer mal so eine Überraschung zutrauen muss. Aber ja, ich glaube schon, dass Nathan Aspinall das auf der Bühne machen wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Nathan Aspinall geht natürlich mit ein bisschen Druck da rein, aber natürlich auch mit sehr positiven Erinnerungen, weil er ist der Titelverteidiger bei diesem Turnier.
Vergisst man fast so ein bisschen, aber Nathan Aspinall hat das Ding im letzten Jahr gerockt und dementsprechend weit oben ist er auch in der Weltrangliste. Er wird spielen in der zweiten Runde gegen den Sieger aus der Partie, Danny Noppert gegen James Wade. Auch das eine Partie, wo ich sage, da wird jetzt keiner der beiden unglücklich drüber sein. James Wade auf den letzten Drücker überhaupt ins Feld gerutscht gegen Danny Noppert, wird er sich was ausrichten. Ich glaube, das wird jetzt nicht so die attraktivste Partie, aber ich traue Wade hier eine kleine Überraschung zu. Gleichzeitig für beide auch eine Chance, weil eben dann Aspinall oder Woodhouse warten, für beide auch eine Chance, Richtung Viertelfinale zu denken.
Ja, definitiv. Also ich sehe Noppert leicht favorisiert, aber wäre auch möglich, das gegen James Wade zu packen, aber ist für mich so eine Partie, die die PDC vielleicht doch eher so zu Beginn des Abends ansetzt oder sowas, wo beide etwas unemotionaler halt einfach ihren Stiefel runterspielen. Anders wird es dann bei der ersten Partie in der zweiten Turnierhälfte und das ist wirklich ein absoluter Banger, weil diese Paarung ist wahrscheinlich ja zum letzten Mal über die nächsten 20 Jahre in der ersten Runde möglich, aber könnte auch genauso gut das Finale des Turniers sein. Michael van Gerven gegen Luke Littler in Runde Nummer 1.
Und jetzt hoffen wir einfach auf ein absolutes Bangerspiel, damit man sich noch lange daran erinnert. Luke Littler ist für mich der Favorit in dieser Partie, weil Michael van Gerven einfach sehr viel mit sich rumschleppt, jetzt in Frankfurt gar nicht mal schlecht gespielt hat an der Seite von Danny Noppert und trotzdem hat man chancenlos verloren gegen Belgien, hat auch in den letzten Jahren wenig Proto gespielt, hat insgesamt einfach wenig Turniere gewonnen, hatte dann mal so seine kurzen Phasen in Polen zum Beispiel, daran erinnere ich mich, bei der World Series oder so, aber es waren eben sehr kurze Phasen und dementsprechend Luke Littler für mich der Spieler, der es am Ende entscheiden wird. Ich traue natürlich Michael van Gerven hier den Sieg zu. Also es klingt irgendwie auch bekloppt. Wir reden hier über einen ungesetzten Spieler, der eigentlich als Favorit gegen die Nummer 2 ins Spiel geht. Aber es ist nun mal die Faktenlage. Und das Einzige, was ich nochmal so in Erwägung ziehen wollen würde, ist Michael van Gerven, der natürlich auch an solchen Spielen wächst, an Gegnern wächst, der richtig motiviert sein wird, gegen Luke Littler zu bestehen. Und wir haben Michael van Gerven auch in den letzten Jahren häufig verlieren sehen, dann, wenn er irgendwie doch relativ emotionslos gespielt hat. Wenn er irgendwie so der klare Favorit war und nicht so richtig reingekommen ist gegen die Top-Gegner, hat er aber manchmal auch wirklich seine besten Darts ausgepackt. Auch gegen Luke Littler das eine oder andere Mal schon ja auch enge Partien auf sehr gutem Niveau gewonnen. Deswegen ganz schwierig zu tippen. Ich traue aber zu sagen, dass ich Littler einfach vorne sehe.
Ja, ich sag mal, du siehst Littler wahrscheinlich auch einfach vorne wegen seiner besonders guten Leistung gegen Rob Grundy jetzt an den Verletzten.
Da letzten hat er nochmal eine sogenannte Duftmarke gesetzt.
Ja, wirklich. Nein, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass Michael van Gerven dieses Spiel gewinnt, weil ich glaube, dass er jetzt zurückkommt, ein bisschen fitter ist. Natürlich gibt's von Michael van Gerven in seiner typischen Manier auch gefühlt jedes Mal, wenn er irgendwie ein Turnier auslässt, dann irgendwelche Urlaubsvibes auf Instagram, in der Instagram-Story, um den anderen nochmal einen reinzudrücken. Aber ich glaube einfach, ja, was du gesagt hast, van Gerven ist richtig heiß auf diese Spiele. Er möchte diese Spiele gewinnen. Und es ist ja ein bisschen, ja, also man nimmt da natürlich jetzt ein bisschen zu viel vorweg und es gibt noch ganz, ganz viele andere Spieler wie ein Humphreys und so in dem Draw, aber es hat so ein bisschen den Charakter wie im Casino auf Rot oder Schwarz zu wetten und der Sieger der Partie hier, der macht halt den ganz tiefen Run, ne? Deswegen schauen wir mal, was da kommen wird. Das kann halt schon eine kleine Vorentscheidung sein. Also für einen von beiden ist das Turnier halt einfach schon in der ersten Runde vorbei.
Rot oder schwarz im Casino, aber immerhin gibt es keine Null auf dem Feld. Ne? Dementsprechend gewinnt hier die Bank nicht immer. Van Gerven gegen Littler wird der absolute Banger. Einer von zwei Bängern in der ersten Runde. Kommen wir zum nächsten. Joe Cullen gegen Brandon Dolan.
Oh ja, das ist für mich eigentlich die Partie des ganzen Turniers. Danach höre ich auf zuschauen.
Joe Cullen an 15 gesetzt gegen Brandon Dolan, der alles andere als zu überzeugen wusste zuletzt. Boah, es geht hier sehr wahrscheinlich darum, wer in Runde 2 gegen Van Gerven oder Littler ausscheidet. Bei Joe Cullen habe ich auch ein einziges großes Fragezeichen mit den Tendenz, aber dazu zu sagen, dass es eher schlecht war als gut bislang in diesem Jahr.
Ja, aber wart's ab, hatte nicht im letzten Jahr Brandon Dolan Michael van Gerven in der ersten Runde rausgenommen?
Ja, das war so.
7. So war es. Ja, vielleicht in diesem Jahr ja wieder. Also ist schon Wahnsinn.
In der zweiten Runde dann, genau.
Ja, Brandon Dolan, dem hast du irgendwie nie auf dem Zettel. Und er hat beim World Matchplay Van Gerven rausgenommen. Er hat bei der WM Gary Anderson und Gervin Price rausgenommen. Also irgendwie so ein kleiner Skalpjäger, der Brandon Dolan. Deswegen, ja, mal schauen. Aber ich glaube, jetzt ganz realistisch betrachtet, würde ich eigentlich auf Joe Cullen tippen in dieser Partie.
Ja, ich auch, aber trotzdem, Dolan, du sprichst es an, er wird schon auch seine Chance sehen gegen einen relativ angeschlagenen Joe Cullen. Machen wir weiter mit Dave Chisnell gegen Christoph Ratajski. Für Chizzy insgesamt eine sehr gute Auslosung, war schon vorher klar, weil er an 7 gesetzt ist und im Achtelfinale potenziell Peter Wright an 10 gesetzt warten würde. Chisnell muss natürlich aber auch liefern. Das wird von Jahr zu Jahr immer stärker gefordert, dass er es dann eben auch mal auf die ganz großen Bühnen bringt. Ja, ich traue ihm hier was zu. Ich sehe ihn auch vorne gegen Ratajski, sehe ihn auch vorne in einem potenziellen Achtelfinale. Aber ja, der ganz große Wurf wird es dann wie immer nicht werden, das ist doch klar.
Also ich sehe für Dave Chisnell diese Auslosung eigentlich als sehr, sehr günstig. Ich glaube auch nicht an den ganz großen Wurf, aber in seinem Auftaktspiel gegen Christoph Ratajski sehe ich ihn vorne und dann ein potenzielles Spiel gegen den Sieger aus Peter Wright und Andrew Gilding. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, viel besser kannst du eigentlich das Draw nicht erwischen, um in die dritte Runde beim World Matchplay einzuziehen, aktuell formtechnisch.
Und gemessen an der Lage, an der Form von Peter Wright ist es für ihn auch sehr gut gelaufen, denn es gab in meinen Augen 2 Gegner, die sich Peter Wright gewünscht haben dürfte. Andrew Gilding und Ricardo Pietrzycko, was die Form betrifft. Da ist Gilding noch besser unterwegs, aber das ist natürlich trotzdem ein Gegner, den Peter Wright trotz der aktuellen Form mit der ganzen Erfahrung auf dem Matchplay schlagen kann. Andrew Gilding wird Ähnliches sagen. Also Andrew Gilding dürfte genau einen Gegner erhofft haben aus dem Kreis der Gesetzten und das ist Peter Wright, um hier wirklich weiterzugehen ins Achtelfinale. Ja, könnte sehr eng werden, wird sehr eng, bin ich mir fast sicher.
Ja, ist gefühlt für alle eine Chance. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht aber auch das, was ein Peter Wright braucht, so ein Spiel und dann potenzielles zweites Spiel gegen Dave Chisnell oder Christoph Ratajski, um wieder so ein bisschen in den Tritt zu kommen. Deswegen, ich will mich da jetzt noch nicht zu sehr festlegen.
Nee, ich traue auch Wright hier, auch einen Sieg zu, weil es eben ein Gegner ist, der ihn definitiv nicht überrollen wird. Und Wright hat immer auch jetzt so punktuell seine Situation, seine Minuten, wo es dann mal ein bisschen besser laufen kann. Und wenn er selbst hier schwach anfängt, wie so häufig, aber dann nur 2-3 hinten liegt oder so in der ersten Pause, dann ist er überhaupt nichts verloren, gerade über die Distanz.
Ja, also ich könnte mir halt auch irgendwie vorstellen, dass es so mit 2-3 in die erste Pause geht und auf Flashscore steht irgendwie, weiß ich nicht, 78,03 gegen 81,98 oder sowas. Und dann ist es eben noch längst nicht verloren für Peter Wright, weil ich ihm dann schon zutraue, dass er das immer wieder noch so ein bisschen anheben kann. Was sagst du zu der absoluten Banger-Partie, schon fast auf einem ähnlichen Level wie von Gervin Littler? Michael Smith gegen Gary Anderson. Erste Runde.
Auch das absolutes Traumlos. Ich meine, das spricht eben nochmal für diese absolute Unausgewogenheit der Auslosung. Wir bekommen da jetzt gleich noch einen kleinen Knaller mit Cross gegen Van Veen, über den wir gleich sprechen. Also da sind wirklich mit die stärksten Spieler aus dem Pro-Tour-Bereich, aus dem ungesetzten Bereich, gegen absolute Topstars gelost worden. Und ich freue mich einfach sehr drauf. Sehe Michael Smith aber auch schon vorne. Gary Anderson für mich auch nicht so überzeugend gewesen, gerade bei den ganz großen Turnieren. Hat, klar, bei der Pro Tour gerade zu Beginn des Jahres unfassbare Averages aneinandergereiht, aber dann, wenn es so richtig hart auf hart kam in den letzten Jahren, auch in den letzten Jahren bei den ganz großen Dingern, hatte dann wenig Ergebnisse eingefahren. Deswegen, ich sehe Michael Smith vorne und sehe aber trotzdem aus der Sicht des Bully Boys die Gefahr, dass er hier auch rausgeht, trotz der aktuell starken Form. Denn Gary Anderson ist dann einer der 3-4 Spieler, die du unbedingt vermeiden wolltest.
Bevor wir zu Cross Van Veen kommen, haben wir noch eine Paarung dazwischen und das ist die Paarung zwischen Chris Doby und Richie Etthaus und ich sag auch, diese Partie ist enger, als es vielleicht sich erstmal anhört. Also Richie Etthaus wirklich in einer super Form gewesen, zuletzt auf der European Tour, deswegen ich sage, da ist einiges möglich in dieser Partie, auch wenn natürlich eigentlich nominell der Siegertipp Chris Doby lauten sollte, unterschätzt mir den Richie Etthaus nicht.
Nö, definitiv nicht. Der spielt mit einer Bierruhe, auch bei den European Tours, wo er so häufig im Viertelfinale stand, hat er diesen Druck gar nicht an sich herankommen lassen. Sehr überraschend einfach auch jetzt in diesem Matchplay-Feld, kommt so ein bisschen aus dem Nichts in diesem Jahr. Zuletzt nicht mehr ganz so stark wie im ersten Quartal ist, mein Eindruck. Deswegen würde ich eher mit Doby gehen, aber auch hier ähnlich wie bei Cullen Dolan und Van Gerven Littler unfassbar schön unausgewogen gelost, nämlich das Potenzielle eigentlich, was jetzt so ein Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale sein müsste, ist eine Partie und das andere Spiel ist einfach eine Begegnung, wo beide sehr aussichtsreich in die Partie reingehen werden. Das gilt auch für Richie Etthaus gegen Chris Doby.
Schauen wir auf Rob Cross gegen Rian van Veen. Das auch wieder so ein super Spiel, was ja gefühlt auch irgendwie ein Viertelfinale, ein Halbfinale hier sein könnte. Rob Cross, jemand, den man definitiv auf den Zettel haben muss, der auf der World Series unfassbar gut performt hat. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was wir von Rob Cross sehen werden. Rian van Veen natürlich auch nicht das allereinfachste Auftaktlos. Für mich würde ich sagen, eine 60-40-Partie zugunsten von Rob Cross.
Ja, weil er einfach auch ein Spieler ist, der genau auf der Bühne schon häufig performt hat, der bei den ganz großen Turnieren auch selten so richtig enttäuscht. Jetzt hatte er bei der European Tour zuletzt einen Whitewash kassiert gegen Michael Smith, solche Geschichten. Ja, sollte man, glaube ich, nicht überbewerten. Deswegen, ich erwarte mir ein sehr gutes Spiel, aber Van Veen wird vielleicht dann noch so ein bisschen, ja, der jugendliche Leichtsinn da den Ausschlag geben gegen die Erfahrung von Rob Cross. Und dann kommen wir zum letzten Match. Damon Hatter gegen Ryan Searle. Ich bin fast geneigt zu sagen, dieses eine Viertelfinale von Hatter macht noch keinen Sommer und da ist aktuell die Form wirklich nicht gut. Dementsprechend müsste Searle machen, oder?
Ich sage auch, Ryan Searle gewinnt diese Partie jetzt insbesondere auf die Form zuletzt bezogen. Deswegen, ja, glaube ich, Ryan Searle geht da durch. Und ja, an sich, wenn ich mir das so anschaue, gerade für Rob Cross irgendwie auch eine Auslosung, wo man sich sagt, ja, also Viertelfinale auf jeden Fall, tendenziell auch ein Halbfinale gut drin.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er natürlich darauf hoffen wird, dass vielleicht Gary Anderson Michael Smith rausnimmt, weil dann wäre wirklich alles offen, weil Gary Anderson hat das drin, aber über die Konstanz in diesen 9 Tagen traue ich es ihm jetzt nicht zu, wirklich 3-4 Mal hintereinander so ein Brett dann wirklich zu spielen. Deswegen Rob Cross vielleicht wieder und wie fast immer der Spieler, über den man nur so ein bisschen nachrangig spricht im Vorfeld, der dann am Ende aber einen ganz weiten Weg gehen kann. Und trotzdem sage ich, er ist eigentlich eher in der schwierigeren Turnierhälfte, weil eben Van Gerwen und Lindler hier noch drin sind, wäre so meine These.
Ja, und Dolan. Dann lass uns jetzt aber hier hinter den Haken machen und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche, in der nochmal ein bisschen, wenn wir aufs World Matchplay schauen, dann unsere Halbfinaltipps, Siegertipp, Dark Horse, Enttäuschung und all diese Sachen, wie ihr das von uns kennt, nochmal callen. Nicht, weil wir es nicht jetzt machen könnten. Wir brauchen einfach noch die Zeit, um so ein bisschen darüber nachzudenken und hier unsere Tipps zu finden. Wir sind da nicht ganz so schnell, ne, Kevin?
Ja, das Turnier wollen wir jetzt auch erstmal nach der gerade stattfindenden Auslosung ein bisschen atmen lassen, wie wir es so häufig fordern.
Wie einen guten Rotwein, ja.
Das können wir ja jetzt umso besser machen, weil es finden ja jetzt auch gar keine relevanten Darts statt am nächsten Wochenende. Es ist jetzt wirklich eine World Matchplay Preview Woche, die da ansteht. Am Samstag, den 13. Juli, geht's dann los. Ich denke, der Sonntag wird dann nochmal deutlich überschattet sein von dem Finale der Fußball-EM. Da gibt's ja 2 Sessions, eine am Nachmittag, eine am Abend. Da bin ich sehr gespannt auf die Ansetzung, ob man da vielleicht so ein bisschen schaut, dass man jetzt nicht den Überbänger dann da abends liefert. Sollte England bis dahin noch im Turnier sein. Ich denke, die PDC wird jetzt erstmal abwarten, was mit dem englischen Spiel gegen die Schweiz am Sonntag passiert. Vielleicht hat sich das dann auch alles ein bisschen erübrigt. Finale dann eine Woche später am 21. Juli, 9 Tage Darts, World Matchplay in Blackpool. Immer ein besonderes Turnier, sicherlich ein Turnier, was ein bisschen anders ist, weil man hat eben sehr viel Raum, den man einzelnen Spielen geben kann. Es sind nur 4 Spiele oder dann eben 8 an dem einen Sonntag. Deswegen, ja, ganz was anderes als UK Open, PC Finals, aber mir gefällt's eigentlich. Du bist nicht der allergrößte Fan, oder?
Nee, ich bin wirklich nicht der allergrößte Fan. Ich habe dir neulich auch schon auf WhatsApp geschrieben, nachdem ich die Podcast-Folge mit Kevin Schmidt war es, glaube ich, gemeinsam gehört habe, wo ihr über das World Matchplay gesprochen habt und ihr gesagt habt, dass das bei euch definitiv jeweils unter den Top 2-3 Major-Turnieren ist. Bei mir sieht's genau andersrum aus. Das World Matchplay definitiv unter den Top 2-3 Major-Turnieren von hinten gesehen, vom Ende der Liste. Also ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, der das World Matchplay hier wirklich super findet. Es ist ein super Austragungsort. Der Zeitpunkt ist an sich auch immer gut während des Jahres, aber mir ist das ganze Turnier, also angefangen von den Distanzen als auch dann über diese 9 Tage, ist mir einfach zu lang. Nicht, weil ich es nicht cool finde, nicht, weil ich es nicht interessant finde, sondern weil es mir als Major-Turnier einfach viel zu viel wegnimmt, was man potenziell bei anderen Major-Turnieren, wie bei den Players Championship Finals, wie bei den UK Open, wie bei dem World Cup und so weiter, einfach noch dranhängen könnte, die irgendwie ja noch bessere Majors sind. Also das World Matchplay wirklich, ja, also die Hörer wissen das, aber das World Matchplay eigentlich gemeinsam mit der Premier League für mich ziemlich am Ende der Fahnenstange.
Ja, ich sehe es halt deswegen anders, weil ich genau das mag, dass es eben nicht so ein Turnier auf Speed ist. Eher so das Gegenteil von so einer Veranstaltung, die gemacht ist für so die ganze TikTok-Generation oder so, wo so sau viel passiert. Das
Hast
ist ja
du mich als TikTok-Generation bezeichnet?
Ja, vielleicht ist da so die Trennlinie zwischen uns.
Ich habe nicht mal TikTok, Kevin.
Sehr gut, das macht dich sehr sympathisch. Nein, ich wollte ja gar keinen Verbalangriff gegen meinen Podcast-Partner starten, aber nur um das ein bisschen zu illustrieren, das ist so mein Eindruck, weshalb ich es eigentlich gut finde, weil ich ja häufig kritisiere bei den UK Open und so. Da hast du schöne Geschichten, dann gewinnt da irgendein Spieler, sehr überraschend in der zweiten Runde ins Spiel und es ist 3 Stunden später spätestens schon wieder ausgeschieden und man kann irgendwie Geschichten nicht atmen lassen. Das ist das schöne Matchplay.
Ja, aber das kritisiere ich ja gerade auch, wo ich sage, das World Matchplay nimmt mir die Tage weg, die wir bei anderen Majors dranfügen sollten.
Ja, vielleicht. Ich verstehe ja den Ansatz, aber ich glaube, das ist einfach eine Grundsatzfrage, die die PDC irgendwann mal beantworten muss, ob man ja einfach andere Turniere von der Wertigkeit noch ein bisschen aufsattelt, dann sollte das jetzt nicht unbedingt zulasten des Matchplays gehen. Ich denke, man kann darüber diskutieren, ob man vielleicht da auf 7 Tage geht oder sowas, ne? Aber per se mag ich das Turnier, ich mag auch den Zeitpunkt im Sommer. Es ist dann immer so der Aufgalopp für dann wirklich die richtig intensive Major-Zeit für mich. Das habe ich auch schon oft erwähnt. Es ist einfach unausgewogen. Man hat irgendwie dieses erste Halbjahr, was total dominiert wird, überdominiert wird von der Premier League und alles Weitere ist für Nerds. Und in der zweiten Jahreshälfte ist im Prinzip, sind es nur Majors und die dominieren dann wiederum den ganzen Rest. Das ist so mein Eindruck.
Ja, also es ist nicht so schön wie im Tennis, wo du die 4 Grand Slam Turniere über das ganze Jahr verteilt hast. Schön Australian Open ganz zu Beginn und dann schön übers Jahr verteilt.
Auch ähnliche Abstände. Ich bin nicht der größte Tennisexperte, aber es sind irgendwie gefühlt 4 Jahreszeiten, 4 Turniere, so grob.
Ja, also das ist jetzt sehr, also du hast am Anfang des Jahres die Australian Open, dann hast du die French Open, die jetzt waren, jetzt gerade Wimbledon, liegt sehr, sehr eng beisammen, hast du nur, was sind es, 2-3 Wochen dazwischen, ich glaube 3 Wochen müssten es sein und dann eher so Richtung Herbst dann nochmal die US Open, ist ganz nice, ist jetzt nicht ganz 4 Jahreszeiten, aber ist schon so ein bisschen verteilter, aber im Dart hast du halt gefühlt, ja gut, UK Open und Premier League, UK Open jetzt aber auch so in Klammern jetzt, das ist auch eher das Nerd-Turnier und dann halt wieder alles Richtung Ende des Jahres geballert und da ist das World Matchplay jetzt halt einfach auch ein bisschen, der Auftakt für.
So sieht's aus und es ist jetzt auch unsere Auftaktfolge gewesen mit dem Matchplay-Bezug. Wir werden uns dann in der nächsten Woche, wie bereits erwähnt, nochmal konkret dem Matchplay widmen in der Mittwochsfolge. Da sei auch nochmal gesagt, wir werden die Mittwochsfolgen jetzt auch immer schon dann online bringen auf Patreon, wenn sie fertig sind. Das kann am Dienstag sein. Das kann vielleicht sogar schon mal an einem Montagabend sein. Deswegen noch ein zusätzliches Benefit für unsere Patreon-Supporter. Für 3,57 Euro im Monat seid ihr bereits dabei. Wer einmalig dabei sein möchte, der kann dann auch nach einem Monat wieder kündigen. Das gefällt uns allen nicht, aber auch damit sind wir am Ende einverstanden. Deswegen, also jede Unterstützung ist da wirklich sehr gerne gesehen und wir gutieren das. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das haben auch einige gemacht im Vorfeld zum World Grand Prix, zum World Cup of Darts. Da hatten wir dann auch ein paar Exklusivfolgen. Und so machen wir jetzt einfach weiter. Nächste Woche, Matchplay-Woche. Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch definitiv. Also das werden jetzt volle schöne Darts-Tage. Und wie gesagt, wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns da unterstützen. Und für euch jetzt nochmal so ein kleines Benefit, wer die Folge halt hören möchte, sobald wir sie fertig haben, das kann so nach der European Tour halt auch mal an einem Montagnachmittag sein, noch schöner, aktueller. Deswegen macht das gerne. Wenn ihr unsere Arbeit würdigen und unterstützen wollt, dann sind wir sehr, sehr dankbar und sagen an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ab auf Patreon.
Das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast in dieser Woche und ich freue mich besonders darüber, dass deine Antipathie dem World Matchplay gegenüber gar nicht so zum Vorschein gekommen ist. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss, Kevin.